NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Was die chinesische Führung da im Westen des Landes macht, das ist kultureller Völkermord. Das sagt ein China-Experte und meint die brutale Unterdrückung der Uiguren. Es kommen immer mehr Einzelheiten ans Tageslicht, auch bei uns. Wir informieren Sie über den Sieg der demokratischen Opposition bei der Kommunalwahl in Hongkong und die Bauerndemonstrationen in Deutschland inklusive Trecker, Corso und der Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden. Auch das sind Themen der nächsten halben Stunde. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die bundesweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Bundesfamilienministerin Giffey hat sie heute vorgestellt. Denn Gewalt an Frauen ist leider Alltag. Vor allem die Zahl von Gewalttaten gegen Frauen durch Partner oder Ex-Partner ist angestiegen, sagt das Bundeskriminalamt. Eine Lagebeschreibung von Julia Nestlin.
Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexuelle Übergriffe. Gut 140.000 Mal sind Männer und Frauen im vergangenen Jahr in ihrer Beziehung Opfer von Gewalt geworden. Knapp 2.000 mehr als 2017. Die meisten Opfer sind Frauen. Heruntergerechnet bedeutet das, im vergangenen Jahr wurde mehr als einmal pro Stunde eine Frau in ihrer Partnerschaft gefährlich körperlich verletzt. 122 Frauen wurden von ihrem Partner sogar getötet. Familienministerin Franziska Giffey zeigte sich betroffen.
Ich sag mal, Deutschland ist ein modernes Land und wir können doch nicht einfach zugucken, wie wir so eine Situation haben. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an.
Seit der ersten Auswertung vor 5 Jahren steigen die Zahlen. Inwiefern die aber die tatsächliche Lage widerspiegeln, lässt sich nicht endgültig sagen. Denn die Auswertung zeigt nur die Straftaten, die angezeigt werden.
Wir können ganz klar davon ausgehen, dass das Dunkelfeld weitaus höher ist. Kann sein, dass die Fallzahl gestiegen ist, aber wir sehen es auch so, dass diese Zahlensteigerung ein Hinweis darauf ist, dass mehr Menschen, mehr Fälle aus dem Dunkelfeld tatsächlich herauskommen.
Der Großteil der Täter sind deutsche Staatsangehörige. Der kleinere Teil hat einen türkischen, polnischen und syrischen Pass. Betroffen sind sowohl bei Tätern als auch bei den Opfern aller sozialen Schichten und ethnischen Gruppen in Deutschland. Auffällig ist die Altersverteilung. Die meisten Opfer und Täter sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Bei einem sind sich alle einig. Die Opferzahlen sind viel zu hoch, sagt zum Beispiel auch Linken-Chef Bernd Rieksinger.
Es ist höchste Zeit, dass dieser Mangel beseitigt wird und ein flächendeckendes Angebot hergestellt wird.
Was er damit meint, es gibt zu wenig Plätze in Frauenhäusern. Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisiert das.
Wir müssen Frauen, und zwar jeder Frau in diesem Land, Schutz vor Gewalt geben. Leider wird das in ganz Deutschland nicht erfüllt. Gerade wenn Frauen Zuflucht in Frauenhäusern suchen, dann werden sie oftmals abgewiesen, weil viel, viel, viel zu wenig Plätze da sind.
Familienministerin Giffey will dafür Geld in die Hand nehmen. 120 Millionen Euro in den kommenden 4 Jahren. Außerdem finanziert die Bundesregierung ein Hilfetelefon und will mit bundesweiten Projekten unter dem Slogan Stärker als Gewalt betroffenen Frauen und Männern besser helfen.
Es ist alarmierend, wie allgegenwärtig Frauen in Deutschland Gewalttaten erleiden, sagt Bundesfamilienministerin Giffey. Deshalb hat sie heute, wir haben es gehört, eine Initiative dagegen vorgestellt, anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen. Doch nutzt eine solche Initiative den Opfern überhaupt oder hören wir da nur schöne Worte ohne Taten? Hier ist die Meinung von Nina Barth.
Eines sollten wir uns klar machen. Wenn jede dritte Frau in Deutschland einmal im Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt ist, dann ist diese Gewalt allgegenwärtig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle in unserem persönlichen Umfeld Betroffene haben, ziemlich groß. Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im Kollegenkreis. Und damit ist es auch ein Problem, das uns alle angeht. 122 Frauen sind im vergangenen Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. An jedem dritten Tag ein Todesopfer. Heute sprechen wir darüber. Heute gehört sich das ja auch so, denn heute ist schließlich der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Traurig, dass es diesen Tag überhaupt geben muss. Und noch trauriger, dass diese Gewalt in den eigenen 4 Wänden sonst wahrscheinlich noch viel weniger Thema wäre. Das ist genau eines der Probleme. Gewalt an Frauen und übrigens auch an Männern findet oft in den eigenen 4 Wänden statt, hinter verschlossenen Türen. Aber deshalb ist es noch lange keine Privatsache. Im Gegenteil, das Thema gehört in die Öffentlichkeit. Und zwar nicht nur am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit von gescheiterten Paaren. Und wenn ein Mann seine Frau oder Ex-Frau tötet oder zusammenschlägt, dann ist das auch kein Familiendrama oder ein Beziehungsdrama. Dann ist das Totschlag, Mord oder schwere Körperverletzung. Und so sollte man es dann auch benennen. Alles andere klingt verharmlosend, so als ginge es nur die Familie etwas an. Das Problem ist aber viel größer und es zieht sich durch alle sozialen Schichten. Gewalt gegen Frauen, das kann so vieles sein. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Stalking, Freiheitsberaubung, eben hin bis zu Mord und Totschlag. Dass ein Land wie Deutschland nicht genügend Plätze in Frauenhäusern hat, ist ein Skandal. Etwa 21.000 Plätze werden benötigt, tatsächlich gibt es aber nicht mal 7.000. Es gibt immer noch weiße Flecken auf der Landkarte bei der Versorgung, sagt Familien- und Frauenministerin Franziska Giffey. Sie findet das unerträglich und sie hat recht. Deshalb ist es gut, dass der Bund Geld in die Hand nimmt. 120 Millionen Euro will das Familienministerium in den kommenden 4 Jahren zusätzlich für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern bereitstellen. Aber das wird nicht reichen. Auch Länder und Kommunen sind gefragt, denn sie sind ja eigentlich zuständig. Sie müssen das Geld investieren, das nötig ist. Und wir alle müssen aufmerksam sein. Jeder kann sich Hilfe suchen, auch wenn er glaubt, jemand im Umfeld könnte betroffen sein. Die heute gestartete Initiative Stärker als Gewalt ist vielleicht ein Schritt dahin. Wegschauen ist jedenfalls keine Option. Es geht uns alle an.
Der Kommentar im Echo des Tages von Nina Barth. In der chinesischen Provinz Xinjiang werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Moscheen werden systematisch zerstört. Kritiker der Zentralregierung landen sehr schnell in Internierungslagern. Und der Rest der Bevölkerung wird millimetergenau überwacht. Das ist in kurzen Worten der Befund von Geheimdokumenten aus dem Nordwesten Chinas. Sie laufen unter der Überschrift China Cable. Ein China-Experte spricht von kulturellem Völkermord an den Uiguren, der hier praktiziert werde. Die chinesische Regierung bezeichnet die Dokumente dagegen als Fälschung. Reaktionen aus Berlin vom Tage von Philipp Eckstein.
Die Berichte zur Menschenrechtssituation in der Region Xinjiang besorgten die Bundesregierung in höchster Weise, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.
Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass diese Berichte überprüft werden, dass sie vor allem unabhängig von Vertretern der Vereinten Nationen, von den Menschenrechtsbeauftragten überprüft werden können, dass es möglich ist für die Weltgemeinschaft, sich da ein Bild zu machen.
Er forderte China im Namen der Bundesregierung erneut auf, der Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen Zugang zu den Lagern zu gewähren. Auch ein Sprecher des Außenministeriums Großbritanniens forderte den ungehinderten Zutritt für Vertreter der Vereinten Nationen in einer schriftlichen Mitteilung zu den China Cables. Aus der Opposition im Bundestag kommen schärfere Töne.
Die Zeit, dass wir nur appellieren und keinerlei Taten daraufhin folgen, die ist vorbei,
sagte beispielsweise die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Güde Jensen von der FDP.
Deswegen erwarte ich jetzt auch, dass die Bundesregierung sich ganz klar und deutlich für Sanktionen ausspricht, sollte China nicht öffentlich Verantwortung für die Existenz dieser Lager einräumen und entsprechend auch mit der UN an einer Aufklärung arbeiten.
Auch Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete der Grünen, forderte die Bundesregierung auf, endlich zu handeln.
Die Bundeskanzlerin muss sich zu diesen schwersten Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart äußern, klipp und klar äußern und diese Verbrechen verurteilen. Ich finde, der chinesische Botschafter in Deutschland muss einbestellt werden.
Er solle mit den Vorwürfen konfrontiert werden, so Bause. Und weiter.
Der Bundesaußenminister sollte das auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates setzen. Es braucht ein weltweites Bündnis im Vorgehen gegen diese schwersten Menschenrechtsverletzungen in China.
Bundesaußenminister Maas wollte sich heute auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Mehr als 75 Journalistinnen und Journalisten waren an den Recherchen zu den China Cables beteiligt, darunter Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Koordiniert wurden die Recherchen vom Internationalen Konsortium investigativer Journalistinnen und Journalisten, ICIJ. Das zentrale Dokument der China Cables ist eine geheime Anweisung aus dem Jahr 2017. Darin wird beschrieben, wie sogenannte Ausbildungszentren in der chinesischen Region Xinjiang organisiert werden sollen. Im Fokus steht dabei die tiefgreifende Umerziehung der Insassen. Deutlich wird zudem, die als Schüler bezeichneten Insassen sind faktisch Gefangene. Auch von
Züchtigungen und Strafen
ist in dem Dokument die Rede. Die chinesische Botschaft in Berlin wollte auf Anfrage konkrete Fragen zu den Dokumenten nicht beantworten. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sprach heute auf einer Pressekonferenz von Verleumdung und betonte, dass Xinjiang eine interne Angelegenheit Chinas sei.
Also wenn das keine Ohrfeige für die Peking-treue Hongkonger Regierung war, dann weiß ich es auch nicht. Bei den gestrigen Kommunalwahlen war die Beteiligung enorm und das Ergebnis beeindruckend. In fast allen Stadtteilparlamenten hat jetzt die demokratische Opposition die Mehrheit. Hongkongs Regierungschefin hat versprochen, das Ergebnis zu respektieren, was immer das heißen mag. Wahlresultate und Reaktionen, zusammengefasst von Ruth Kirchner.
Demokratischer Tsunami, Erdrutschsieg, Überraschungserfolg. Am Tag nach den Bezirkswahlen können die prodemokratischen Politiker ihr Glück noch gar nicht richtig fassen.
Very surprising.
Ich bin sehr erstaunt. Ich hatte erwartet, dass es schon schwer werden würde, auch nur die Hälfte der Bezirksratssitze zu gewinnen, sagt, noch völlig übernächtigt, Auk Nok Hin, einer der parteilosen Demokraten im Stadtparlament Hongkongs. Am Schluss einer langen Nacht, in der die Wahlzettel wegen der hohen Beteiligung länger als sonst ausgezählt wurden, hatte das demokratische Lager die Verhältnisse in den 18 Hongkonger Bezirken auf den Kopf gestellt. Fast alle waren bislang in der Hand der regierungs- und Peking-freundlichen Parteien. Alle bis auf einen werden jetzt von Demokraten kontrolliert.
It is a genuine referendum of the people of Hong Kong.
Das war ein echtes Referendum der Bürger von Hongkong, sagt Lee Wing-Tut von der Demokratischen Partei. Ich hoffe, Regierungschefin Carrie Lam versteht die Botschaft. Sie muss sich jetzt mit den 5 Forderungen der Hongkonger Bürger ernsthaft auseinandersetzen. Zu den Forderungen der Demokratie- und Protestbewegung gehören unter anderem eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt der letzten Monate, demokratische Reformen, aber auch der Rücktritt von Regierungschefin Lam. Sie gab sich heute zerknirscht, ließ eine Stellungnahme verbreiten, versprach, demütig und ernsthaft über den Ausgang der Wahlen nachzudenken. Dass das nicht reichen wird, wurde am Mittag klar. Im Stadtzentrum bei einem Mittagspausenprotest hieß es wie schon seit Monaten 5 Forderungen und keine weniger. Dass Carrie Lam das geplante Auslieferungsgesetz mit China, das im Juni die Massenproteste ausgelöst hatte, längst zurückgezogen und damit zumindest eine Forderung erfüllt hat, es nützt nichts mehr. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr zu ihrer Regierungschefin. Mittendrin im Mittagspausenprotest die bekannte Peking-freundliche Politikerin Regina Ip. Die Proteste lehnt sie ab, aber sie kam nun einmal gerade vom Zahnarzt und wurde von den Protestierenden derart beschimpft und bedrängt, dass sie Polizeischutz brauchte. Was ich heute gesehen habe, das waren keine Demokraten, das war die Macht des Mob, empört sich eine sichtbar mitgenommene Ip kurz darauf neben dem Fahrstuhl im Stadtparlament. Aber die Protestbewegung abtun oder ignorieren, einfach weitermachen wie bisher, weil die Bezirksräte ja kaum politischen Einfluss haben, das wird nach diesem Wahlergebnis kaum gehen. Nur wie es für die Regierung, wie es vor allem für Carrie Lam weitergehen wird, das hängt vor allem von Peking ab. Denn politische Reformen kann nur die chinesische Führung gewähren. In Peking aber kann von Zugeständnissen oder Kompromissen keine Rede sein. Hongkong sei ein Teil von China, egal was passiert, sagte Außenminister Wang Yi. Es klang ein bisschen wie eine Drohung. In Hongkong werden unterdessen die nächsten Großdemonstrationen geplant.
In den USA wird 2020 das Jahr eines erbitterten Wahlkampfs. Am 3. November 2020 wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Auf der einen Seite will Donald Trump 4 weitere Jahre. Die oppositionellen Demokraten auf der anderen Seite sortieren gerade, wer für sie antritt. Das Bewerberfeld war bisher schon so ein bisschen unübersichtlich. Jetzt kommt noch ein Kandidat dazu. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Geld genug für einen Wahlkampf hat er. Er ist nämlich Milliardär. Sebastian Hesse in Washington. Wie sind denn politisch absehbar seine Chancen?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was aus Joe Biden wird. Und ich glaube ja auch, dass Bloomberg so spät in das Rennen eingestiegen ist, weil er merkt, dass Bidens Stern am Sinken ist. Einerseits merkt man im Vorwahlkampf jetzt, wie sehr Biden doch angestrengt ist. Er ist Ende 70 von den Belastungen. Und nicht zuletzt gibt es ja die Zusatzbelastung, dass er ständig im Kreuzfeuer der Kritik steht, weil in der Ukraine-Affäre ist ja auch um ihn und um seinen Sohn geht. Und das ist durchaus auch image-schädigend, auch wenn man ihm bislang kein Fehlverhalten hat nachweisen können. Also Biden, der Mann der Mitte, der sich absetzt gegen die Parteilinken, Warren und Sanders. Wenn da etwas frei würde, das wäre genau der Punkt, an dem Michael Bloomberg dann sich positionieren könnte.
Obwohl Bloomberg ja auch nicht der Jüngste ist. Er ist 77, also nichts gegen Senioren. Aber ist das nicht ein bisschen alt?
Ja, und das ist auch ein Riesenthema in den USA. Er ist gleichaltrig wie Joe Biden, auch Trump ist Ende 70, Warren und Sanders sind beide über 70. Sanders hatte sogar schon einen Herzinfarkt während einer Wahlveranstaltung vor wenigen Wochen. Also da gibt es sehr viel Diskussion hier darüber, ob man nicht tatsächlich auf jüngeres Personal setzen sollte. Und im Bewerberfeld der Demokraten sind ja einige attraktive Kandidaten, die eine neue Generation verkörpern und durchaus auch in der Mitte Stimmen gewinnen können. Das wird ja entscheidend sein, wenn man die Wechselwähler zurückgewinnen will, die Wechselwähler der Mitte, die sich im Jahre 2016 für Trump entschieden haben.
Was sagen denn die anderen demokratischen Kandidaten über diese Wortmeldung von Bloomberg?
Also es sind eher negative Reaktionen, muss man sagen. Bloomberg hat kaum Verwurzelung in der Partei. Er war ja ursprünglich Republikaner. Er hat dann mehrfach darüber nachgedacht, als Unabhängiger für die Präsidentschaft zu kandidieren und ist jetzt seit letztem Jahr bei den Demokraten. Also da gibt es keine lange Historie. Und dann ist natürlich ein Multimilliardär Demokraten immer etwas suspekt. Der ist der 11. reichste Mann der Welt laut Forbes-Liste. Mhm. Über 50 Milliarden Dollar schwer. Und da gab es auch schon Kommentare jetzt aus der Demokratischen Partei, dass man nicht noch einen bräuchte, der sein Vermögen nutzt, um sich die Präsidentschaft zu kaufen.
Es gibt noch einen Kommentar von Donald Trump, nämlich dem Präsidenten, der sinngemäß gesagt hat, super, Bloomberg wäre mein Lieblingsgegner. Wieso ist das so?
Also unterhaltsam wäre das allemal, wenn die beiden aufeinander treffen. Da gibt es eine uralte Rivalität, die natürlich was mit dem ähnlichen Hintergrund zu tun hat. Beide sind aus New York, beide sind Unternehmer, beide sind spät in die Politik gewechselt, kennen sich natürlich seit Jahrzehnten und mögen sich nicht. Trump macht ja auch immer Witze über Bloomberg, nennt ihn Little Michael, den kleinen Michael, also diffamiert ihn öffentlich. Also unterhaltsam wäre das, aber natürlich sind sich beide von den Persönlichkeiten zu nahe und zu ähnlich, um wirklich auf dieser Ebene der Persönlichkeiten einen scharfen Kontrast zu bilden.
Die demokratische Kandidatensuche geht weiter. Bis wann? Wann müssen die Demokraten dann wirklich sagen, wer für sie auf der Liste steht?
Na, das letzte mögliche an Datum wäre die sogenannte Convention, also der zentrale Parteitag. Der ist im Juli nächsten Jahres, also sehr spät. Normalerweise stehen die Kandidaten fest und werden von diesen Parteitagen nur noch quasi nochmal abgesegnet, weil sie sich in den Vorwahlen durchgesetzt haben. Aber jetzt ist dieses Bewerber fällt ja immer noch so wahnsinnig breit und auf weiter Flur nicht abzusehen, wer da das Rennen machen könnte. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass erst im Rahmen einer Kampfabstimmung der Parteitag Mitte Juli entscheidet und dann der eigentliche Kandidat erst sehr, sehr spät in den Wahlkampf einsteigen könnte gegen Trump. Und das wären keine guten Vorboten für einen erfolgreichen Wahlkampf.
Sebastian Hesse war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Jetzt nach Bukarest. Klaus Iohannis bleibt für weitere 5 Jahre Staatspräsident Rumäniens. Er bezeichnet sich selbst ganz unbescheiden als Feuerwehrmann, der Rumänien vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs gestern war sehr eindeutig. Rund 2/3 der Wählerinnen und Wähler haben sich für ihn entschieden. Serjan Govedarica über den Wahlsieg von Iohannis.
Heute hat das moderne Rumänien gewonnen, sagt der wiedergewählte Staatspräsident Klaus Iohannis noch am Wahlabend vor begeisterten Anhängern. Für den 60-jährigen Iohannis sind die mehr als 2/3 der abgegebenen Stimmen, die er bekommen hat, ein klares Mandat für einen Wandel im Land. Auch Dan aus Bukarest spricht von einer Wende, doch der 26-jährige Student sieht hier den Präsidenten nicht in der Hauptrolle. Ich finde, dass dieses Wahlergebnis eine Wende darstellt, aber nicht Iohannis verkörpert sie, denn er ist im Grunde ja nur im Amt bestätigt worden. Es ist eine Wende in der Generation der Wähler, die sich hier abspielt. Junge Menschen haben gewählt, die ein westlich orientiertes Rumänien durchsetzen wollen. Die erste Amtszeit des Mitte-Rechts-Politikers Iohannis war geprägt vom heftigen Machtkampf mit der postkommunistischen PSD, die das Land von Ende 2016 bis Oktober 2019 regiert hatte. Kern des Konfliktes war das Bestreben der PSD, das Strafrecht aufzuweichen, um Politiker vor Ermittlungen gegen Amtsmissbrauch und Korruption zu bewahren. Iohannis kritisierte das immer wieder und ließ, wenn möglich, entsprechende Gesetzesvorhaben vom Verfassungsgericht prüfen und damit in einigen Fällen auch scheitern. Doch selbst Johannes Anhänger beklagen, dass der Präsident dabei nicht energisch genug auftrat, insbesondere als er dem Druck der Regierung nachgab und zuließ, dass die führende Korruptionsermittlerin des Landes ihr Amt aufgeben musste. Die 54-jährige Mariana aus Bukarest gibt dem Präsidenten deshalb Folgendes für seine zweite Amtszeit mit. Er muss nun proaktiv handeln und das ist nicht seine Stärke, wie wir erfahren mussten. Genauso wenig wie die Fähigkeit, sehr prompt und entschieden auf die Krisen der letzten mehr als 2 Jahre zu reagieren. Die Voraussetzungen dafür stehen grundsätzlich nicht schlecht. Johannes kann sich in seiner zweiten Amtszeit auf eine Regierung stützen, die ihm nahesteht und von der PNL angeführt wird. Johannes selbst ist zwar formal parteilos, steht aber der nationalliberalen Partei nahe, deren Vorsitzender er mal war. Die neue Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Ludovic Orban hat es im Parlament jedoch schwer und muss ihre Mehrheiten immer wieder neu verhandeln. Für Student Dan aus Bukarest eine Bürde für Johannes zweite Amtszeit. Johannes muss jetzt unbedingt die schwache Mehrheit der Regierung im Parlament festigen, damit er tatsächlich auch etwas ändern kann. Das war ja sein Hauptproblem in der ersten Amtszeit, dass er eine gegenreformerische Mehrheit im Parlament hatte. Darum sind wir ja auch immer auf die Straße gegangen. Auch die 54-jährige Mariana aus Bukarest spricht von einer Signalwirkung, die die Wiederwahl des Pro-Europäers Johannes in Rumänien entfalten könnte. Sie warnt aber auch vor Euphorie. Das ist nicht das Finale einer Wende, eher ein Etappensieg, ein vorläufiger Höhepunkt dessen, was mit dem fulminanten Wahlsieg der proeuropäischen Parteien bei der Europawahl im Mai begonnen hat. Die spektakuläre Niederlage der Sozialdemokraten hat den Menschen Mut gemacht. Es sind viel mehr Leute zur Wahl gegangen, weil sie verstanden haben, dass so die Wende zustande kommt.
Zurück nach Deutschland. Für Zigaretten sollte nicht mehr öffentlich geworben werden dürfen, für andere Tabakprodukte auch nicht, ebenso wenig wie für E-Zigaretten. Das hat die CSU-Politikerin Daniela Ludwig vor 3 Wochen gefordert bei der Vorstellung des Drogen- und Suchtberichts. Heute hat sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung noch einmal zu Wort gemeldet, zusammen mit Vertretern von Städten und Gemeinden. Und da ging es dann vor allem um die Frage, wie sich Sucht bekämpfen lässt. Birgit Schmeitzner.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, setzt auf Dialog mit den Kommunen und will sie bestärken, das Problem Drogen und Sucht proaktiv anzugehen. Hand in Hand mit dem Bund. Sie höre von vielen Kommunen berechtigterweise, dass sie sich um so viele Dinge kümmern müssen, es einfach zu viel werde. Aber
Totschweigen wird nicht helfen, stigmatisieren wird nicht helfen, sondern es wird nur helfen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und sehen, dass wir all denen, die krank sind, noch besser helfen können, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemeinsam geschafft haben.
Ludwig hält es für den falschen Ansatz, suchtkranke Menschen unbedingt zur Abstinenz bringen zu wollen. Sie rät den Kommunen, die Betroffenen zurückzuholen in die Mitte der Gesellschaft und zum Beispiel mehr geschützte Räume für den Drogenkonsum bereitzustellen. Man dürfe Abhängige nicht dazu zwingen, sich am Bahnhof oder hinter dem Baum die Spritze zu setzen. Ludwig sieht auch bei der Aufklärung über Cannabis viel Luft nach oben. Flyer und Plakate seien da oft der falsche Ansatz. Da müsse man zum einen mehr über Social Media machen, zum anderen gezielter Menschen unterstützen, zu denen junge Leute aufschauen, Übungsleiter in den Sportvereinen etwa. Auch bei den legalen Drogen hat Ludwig konkrete Vorstellungen. Tabakaußenwerbung ganz verbieten, und zwar nicht nur für normale Zigaretten, die in den Augen von Jugendlichen ohnehin nicht mehr so cool seien, sondern auch für E-Zigaretten.
Dann wissen wir auch, dass wir da, wo Jugendliche anfällig sind, wenn sie an der Schulbushaltestelle stehen, wenn sie ins Kino gehen, wenn sie online unterwegs sind, wenn sie dann wieder angereizt werden zu konsumieren, dann ist es doch falsch.
Auch Werbung für Alkohol im Fernsehen sieht Ludwig kritisch. Konkret nennt sie die Champions League-Übertragung, vor der, so wörtlich, das Bier ins Glas plätschere. Das Problem, das die stellvertretende Präsidentin des Deutschen Städtetages Katja Wolf dabei sieht, zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen. Der Oberbürgermeisterin von Eisenach zufolge haben die Kommunen mit so vielen Baustellen zu tun, dass das Thema Drogen- und Suchtprävention oft zu kurz komme, auch weil es für viele Kommunalpolitiker sicher auch leichter sei, etwas weniger Kompliziertes anzuschieben. Kommunale Netzwerke seien zwar vorhanden,
aber eben brüchig, weil vieles an Menschen hängt und in dem Moment, wo ein Programm ausläuft oder eine Stelle nicht verlängert wird oder man mit befristeten Stellen arbeiten muss. In dem Moment geht vieles sehr schnell den Bach runter.
Als Beispiel nennt Wolf Familien mit Suchtproblematik. Jugendämter hätten oft nur Zeit für die schlimmsten Fälle. Die stellvertretende Städtetagspräsidentin wünscht sich mehr Unterstützung vom Bund und von den Ländern. Breit mit der Gießkanne Förderprogramme aufzulegen, davon hält sie aber nichts. Wolf zufolge sind nur die Kommunen nah genug an den Menschen dran, damit jeder Euro auch dort ankomme, wo er gebraucht werde.
Birgit Schmeitzner. Das grüne Gewölbe in Sachsen kennt das jeder und nicht nur dort. Gemeint ist die historische Sammlung der ehemaligen fürstlichen Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss. Unermessliche Werte sind hier ausgestellt seit 300 Jahren. Seit der Nacht fehlen Ausstellungsstücke. Diebe haben nämlich Brillant- und Diamantengarnituren gestohlen von unschätzbarem Wert. Aus Dresden, Lukas Görlach.
Am Montagmorgen um 4.59 Uhr ging der Notruf bei der Polizei in Dresden ein. Er kam vom Sicherheitspersonal der staatlichen Kunstsammlungen. Dort seien zwei Tatverdächtige über die Videoüberwachung gesehen worden. 5 Minuten später sei der erste Streifenwagen vor Ort gewesen. Die Tatverdächtigen hatten sich über ein vergittertes Fenster Zutritt zum historischen grünen Gewölbe verschafft und seien gezielt auf eine der Vitrinen zugegangen. Wie genau Einbruch und Flucht vonstatten gegangen sind, werde aber noch ermittelt, sagte der Leiter der Kriminalpolizei in Dresden, Volker Lange.
Momentan sind unsere Kollegen, wie gesagt, gerade dabei, noch den Tatort zu sichern. Danach werden wir uns auch anschauen, wie die Täter reingekommen sind. Der Alarm hat ausgelöst bei der Alarmzentrale hier im Gebäude und die haben unverzüglich uns verständigt.
Auch das Videomaterial von der Tat werde derzeit ausgewertet. In welchem Umfang Kunstobjekte aus einem der wichtigsten Museen in Dresden entwendet wurden, könne noch nicht abschließend beurteilt werden. Ersten Vermutungen zufolge seien aber 3 Juwelengarnituren betroffen, sagte Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen.
Es ist eine Vitrine mit 3 Garnituren, mit 3 Juwelengarnituren im historischen grünen Gewölbe, die betroffen ist. Das ist zum einen eine Diamantgarnitur, dann eine Brillantengarnitur mit also späterem Schliff und Diamantrautengarnitur. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass aufgrund der internationalen Bekanntheit wir auch hoffen, dass es eigentlich dadurch auch dem Markt entzogen ist. Wir können es gar nicht in einen Wert auflösen, weil es eigentlich unverkäuflich ist. Also es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten.
Die 3 Objekte bestehen aus knapp 100 einzelnen Stücken. Der Wert dieser vollständigen Ensembles sei unermesslich, so Dirk Sindram, Direktor des Grünen Gewölbes.
Das, was Sie hier haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert, wirklich eine Art Weltkulturerbe.
Wenn Sie heute irgendwo im Stau gestanden haben, dann kann das an Bauern gelegen haben, mit einer XXL-Trecker-Kolonne. Nämlich haben heute Bauern aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein protestiert gegen Agrarpläne der Bundesregierung. Sie sind alle unterwegs nach Berlin, berichtet Karin Bensch, zu einer Großdemonstration morgen gegen Bürokratie, gegen neue Auflagen im Umweltschutz und beim Düngen.
Mit lautem Hupen rollten Treckerkonvois über Straßen, durch Städte und Kleinstädte. Damit haben Landwirte heute gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. Das sieht strengere Regeln vor. Beim Düngen mit Gülle, beim Schutz von Pflanzen und Insekten und bei der Tierhaltung. Die Bauern rechnen dadurch mit schlechteren Ernteerträgen und befürchten, dass sie die Gülle ihrer Tiere in Zukunft nicht mehr loswerden. Sie sehen ihre Betriebe in Gefahr und sich selbst in ein schlechtes Licht gerückt. Wir sind keine Tierschänder und Umweltverschmutzer, sagen die Organisatoren vom Netzwerk Landschaft Verbindung. Bauer Albert Schmitz fordert mehr Respekt für die Arbeit der Landwirte.
Die Bevölkerung muss wieder merken, dass wir die Lebensmittel, die sie tagtäglich essen und konsumieren, herstellen. Und diese Anerkennung möchten wir zurückerwerben.
Allein auf den Straßen Niedersachsens gab es mehr als 1200 Traktoren, die Richtung Berlin unterwegs sind. Aus Schleswig-Holstein kommen rund 600. In Berlin wird morgen eine große Kundgebung stattfinden. In Göttingen, Hildesheim, Celle, Hannover und Braunschweig sind rund 200 Traktoren gestartet. Am Abend werden noch weitere losfahren. In Nordrhein-Westfalen war der erste Schwerpunkt der Proteste in Bonn. Dort hatten sich bereits am frühen Morgen Landwirte getroffen. Mehrere Teilnehmer waren schon in der Nacht losgefahren, etwa aus Coesfeld im Münsterland. In Köln fuhren Bauern auf die Domplatte, wo die Landmaschinen gesegnet wurden. Die Landwirte waren mit ihren Traktoren in Etappen unterwegs. Über Bonn, Köln, Düsseldorf und Dortmund bis nach Bielefeld. Dort findet am Abend ein Bürgerdialog statt. Auch von dort aus geht es dann morgen weiter nach Berlin. Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU rief Verbraucher und Handel auf, ihrer Verantwortung für eine nachhaltige Landwirtschaft gerecht zu werden. Die Verbraucher seien gegen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und forderten mehr Tierwohl, würden aber gleichzeitig zu den Discountern rennen und wollten möglichst wenig für Fleisch und sonstige Produkte bezahlen. NRW-Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser betonte, wer mehr wolle, müsse dafür zahlen.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.